Ich unterhalte mich jetzt mit Monika Rüecker. Sie ist Nationalrätin der Schweizerischen Volkspartei über die Volksabstimmung zur Individualbesteuerung, die am 8. März in der Schweiz zur Abstimmung gelangt. Frau Rüecker, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, guten Tag.
Es geht ja darum, dass man hier, wie die Befürworter sagen, diese Volksabstimmung, die Heiratsstrafe abschaffen will. Was hat es damit auf sich überhaupt mit dieser Heiratsstrafe?
Ja gut, die Heiratsstrafe ist natürlich eine sehr ungerechte Bestrafung. Die muss oder sollte schon seit Jahren eigentlich weg sein. Das ist ein Problem, das auf Bundesebene mit den Bundessteuern noch immer nicht gelöst ist. Die Kantone haben das längstens gelöst. Die Heiratsstrafe ist eigentlich nichts anderes, als dass man die beiden Einkommen von Ehepaaren einfach aufsummiert und dadurch natürlich in eine höhere Progression kommt. Und das ist sehr ungerecht. Ja, die muss dringendst weg. Mit der Individualbesteuerung passiert das nur einseitig, respektive man schafft eben neue Ungerechtigkeiten, neue Steuerstrafen. Aber ich denke, da kommen wir noch dazu.
Ja, genau. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das also durchaus ein legitimes Anliegen. Es geht nicht darum, dass die Gegner dieser Volksabstimmung jetzt sagen, nein, nein, wir wollen die Heiratsstrafe behalten. Ganz im Gegenteil. Also man ist sich da eigentlich einig, die muss weg. Und wenn ich das richtig überblicke, ist sie auch in verschiedenen Kantonen bereits abgeschafft worden. Wie ist da die Lage?
Richtig, die Kantone haben das längstens erkannt, weil eben von Bundesebene nicht viel kam, respektive Abstimmungen scheiterten in Vergangenheit. Und da haben die Kantone zum Beispiel mit Splitting-Modellen reagiert, wo ganz einfach gesagt, man rechnet die beiden Einkommen der Ehepaare zusammen, geteilt durch zwei, und das gibt einen Steuersatz. Und da greift der Staat eigentlich eben nicht in die Familienmodelle ein und ist dann eigentlich egal, wer wie viel arbeitet. Aber mit der Individualbesteuerung kommt das unter Druck. Und darum die Heiratsstrafe, die muss dringendst weg. Die Kantone machen es uns vor. Aber jetzt wollen wir eigentlich auch die Kantone zwingen, dass sie wieder ihre guten Modelle wieder anpassen und auf eine Individualbesteuerung umschwenken.
Jetzt haben Sie es angesprochen, es wird da versprochen, eben die ungerechte Heiratsstrafe abzuschaffen mit dieser Vorlage vom 8. März. Gleichzeitig werden aber zahlreiche neue Ungerechtigkeiten geschaffen. Gehen wir doch das mal ein bisschen systematisch durch. Betroffen werden einerseits von dieser Individualbesteuerung sogenannte klassische Familien, solche mit ungleicher Einkommensverteilung, wo einer, egal welcher Partner, eben sehr viel mehr Stellenprozente hat als der andere. Wie sieht da eigentlich die Benachteiligung aus? Was würde da drohen für solche Familien?
Ja, also das eine, wenn man das von hinten aufrollt, man hat eine Ungleichbehandlung zwischen Verheirateten und Unverheirateten jetzt probiert aus dem Weg zu räumen. Aber was man neu geschafft hat, eben ist die Ungleichbehandlung zwischen den Ehemodellen, zwischen den Ehepaaren. Also sprich, also das optimalste Modell in der Individualbesteuerung, weil ja beide separat besteuert werden, beide Ehepaare, wäre natürlich, dass beide gleich viel arbeiten, respektive gleich viel verdienen. Das ist die Gleichstellung unter den Ehepaaren. Also beide verdienen dann irgendwie 80, 90, 100.000, 150.000, teilen sich die Pensen auf. Das ist das optimalste Modell. Wenn aber jetzt eine Familie sagt, ja, wir haben zwei, drei Kinder, die sind noch ganz klein, der eine Ehepaar verzichtet ein bisschen auf ein Arbeitspensum, reduziert das, schaut zu den Kindern, der andere erhöht es zum Beispiel auf 100%, dann ist diese Familie massiv bestraft, weil eben der 100% arbeitet, der Einverdienerhaushalt, der kommt in eine viel höhere Progression, weder wenn er nur 80% oder 60% arbeiten würde und weniger verdienen würde.
Und das heißt also, der Staat würde neu, falls diese Volksabstimmung durchkäme im Sinne der Befürworter, eben quasi, ja, wie vorschreiben, respektive Anreize setzen, dass man in der Ehe 50-50 die Arbeitspensen anpassen muss und die Wahlfreiheit wäre damit beeinträchtigt. Verstehe ich das richtig?
Ja, der Hintergrund war ja eigentlich, dass man mehr Frauen zur Arbeit bringen könnte. Das ist natürlich mit der Individualbesteuerung gleich das Gegenteil. Denn dann fangen die, die sich das leisten können, das sind eher die reicheren Leute, die fangen dann ihre Pensen zu optimieren, also ihre Lohneinnahmen optimieren sie aufeinander, stimmen sie sie ab, damit sie möglichst viel steuerlich einsparen können. Die, die sich das nicht leisten können, die haben gar keine Wahl und die müssen zum Teil halt dann massiv mehr Steuern zahlen. Es ist eine massive Ungerechtigkeit zwischen den Familienmodellen, auch wenn sie zusammen gar nicht mehr verdienen. Also wenn zwei Haushalte genau das gleiche Einkommen haben, zusammengerechnet, genau dasselbe Haushalteinkommen, kann es sein, dass die eine Familie 5-mal, 6-mal mehr Steuern bezahlt als das andere Ehepaar.
Genau, das ist das Verrückte, dass beim selben Haushaltseinkommen völlig unterschiedliche Steuerbelastungen herauskommen.
Genau, und leisten können sich diese Optimierung wirklich nur die reichen Leute. Die werden sich diese Pensen anpassen, die profitieren und die müssen weniger Steuer zahlen. Und der Mittelstand, die Familien, die müssen massiv mehr zahlen. Darum sage ich, ist das nicht nur eine familienfeindliche Vorlage, es ist eben auch eine frauendiskriminierende Vorlage, denn es nimmt den Frauen die Wahlfreiheit, wie sie ihr Familienmodell leben möchten. Oder sie werden steuerlich abgestraft.
Jetzt gibt es aber noch weitere Gruppen der Gesellschaft, die bestraft würden. Nicht nur Familien, sondern auch Alleinerziehende. Das ist ja auch das Verblüffende an dieser Vorlage, die sich ja frauenfreundlich gibt, die sich modern gibt, die den Anspruch erhebt, da alle möglichen gesellschaftlichen Lebensformen irgendwie zu fördern, gleich zu behandeln. Nun zeigen diese neuen Daten und sogenannten numerischen Simulationen, da hat auch Ihr Nationalratskollege von der SVP, Paolo Pamini, ja, Grundlagenarbeiten geleistet. Diese Daten zeigen, dass eben auch Alleinerziehende bestraft werden. Wie ist das denn möglich?
Ja, das ist eben genau möglich, weil eben ihr Einkommen, eben sie können sich auch nicht ein kleineres Pensum leisten, ihr Einkommen, weil es nur einmal dann zählt, die kommen natürlich in eine massiv höhere Progression. Und das Problem ist ja auch bei den Kinderabzügen, also das ist da der Witz der ganzen Sache, Kinderabzüge sind ja dazu da, Familien zu unterstützen, wenn sie Kinder haben. Und die Kinderabzüge werden eben auch halbiert. Also nur der eine Elternteil darf die Hälfte der Kinderabzüge abziehen. Und wenn jemand zum Beispiel in der Ehe nicht arbeitet oder ein kleines Pensum hat, greifen diese Kinderabzüge nachher gar nicht. Also das ist ja völlig, ich kann es nur sagen, idiotisch. Man hat Kinder und man kann den Kinderabzug gar nicht geltend machen. Also das ist eben, darum sage ich, nicht nur für Familien, es ist auch eben für die Alleinerziehenden eine Riesendiskrepanz jetzt, wie sie eigentlich steuerlich nicht nur benachteiligt werden, sondern wie der Staat ihnen eigentlich in ihr Familienmodell eingreift.
Jetzt haben wir gehört bisher, Familien werden bestraft, Alleinerziehende werden bestraft mit dieser Vorlage zur Individualbesteuerung. Aber das ist noch nicht alles. Auch unverheiratete Paare, man höre und staune, sogenannte Konkubinatspaare, können aber einem bestimmten Einkommen bestraft werden. Wie sieht denn da die Sachlage aus?
Ja, man wollte eigentlich in der Vergangenheit immer eben auch die Konkubinatspaare gleichstellen mit den Ehepaaren. Das hat man ja gemacht. Das hat man vor allem auch mit der Ehe für alle hat man ja geschaut, dass eben auch gleichgeschlechtliche Paare gleichgestellt werden mit den Ehepaaren. Und jetzt werden sie eigentlich mit quasi dieser Heirat werden sie wieder abgestraft, dass sie eben wieder höhere Steuern bezahlen müssen. Ja, das ist genau dasselbe wie bei den Single-Ehepaaren. Sie kommen einfach durch das in eine höhere Progression und ja, werden natürlich die Verlierer sein dieser Individualbesteuerung.
Jetzt ursprünglich ist man davon ausgegangen, das hat auch vielen sofort eingeleuchtet, dass eben die sogenannten klassischen Familien bestraft werden, wo eben einer mehr arbeitet als der andere. Nun zeigt sich im Laufe dieser Kampagne, dass eben noch ganz viele, wir haben es jetzt besprochen, andere gesellschaftliche Gruppen benachteiligt werden. Warum ist das überhaupt so in diese Vorlage hereingekommen? Haben die das nicht begriffen? Ist das Vorsatz? Oder wie erklären Sie sich das, dass es dermaßen viele Benachteiligte, Bestrafte gibt?
Ja, es gibt einen ganz klaren Satz, der geht mir natürlich nie aus den Ohren, wo aus der GLP raus gesagt wurde, wir wollen nicht mehr, dass Frauen zu Hause sind und zu Kindern schauen. Wir wollen dieses antiquierte Modell nicht mehr. Also das ist ein klarer Grundsatz für die Kinder, sollen dem Staat übergeben werden. Man soll nicht mehr selber zu Kindern schauen dürfen. Also die Frauen sollen in die Wirtschaft rein, die sollen arbeiten gehen. Und ich denke, hier untergraben wir natürlich ein Fundament der Gesellschaft, das ist die Familie. Die Familie, die eben eine wichtige Aufgabe übernimmt, nicht nur in der Erziehung, es ist auch in der ganzen Familienarbeit, in der Entwicklung des Kindes ist es eben wichtig, wenn es eben auch Mutter und Vater hat oder respektiv eine Bezugsperson hat und nicht nur einfach die Kinderkrippe und die Lehrerin. Aber schlussendlich geht es ja darum, dass jede Familie, jede Frau selber entscheiden soll, was für sie das beste Modell ist. Und darum ist die Individualbesteuerung jetzt natürlich, geht nur in eine Richtung und die ist natürlich kinderfeindlich und familien- und frauenfeindlich.
Jetzt haben wir interessante, brisante gesellschaftspolitische Fragen im Zusammenhang mit dieser Abstimmungsvorlage diskutiert, aber die Kritik an dieser Vorlage geht danach darüber hinaus. Weitere Kritikpunkte lauten etwa, diese Vorlage sei bürokratisch kompliziert. Was heißt das genau? Was wäre da bei einer Annahme in der Volksabstimmung zu erwarten? Inwiefern ist das ein Bürokratiemonster, wie die Gegner sagen?
Also es muss sich jeder mal selber überlegen. Mit der Individualbesteuerung muss jeder selber eine Steuererklärung ausfüllen. Das heißt, dass alles wird getrennt. Also man ist eigentlich wie geschieden. Die Ehe braucht es dann gar nicht. Also Haus, Vermögen, Hypotheken, alles muss aufgeteilt werden. Das gibt nicht nur für jeden, der eine Steuererklärung ausfüllen muss. Das schafft er eigentlich gar nicht alleine. Da muss er sicher mal eine Beratung haben. Dann braucht es für diese 1,7 Millionen zusätzlichen Steuererklärungen braucht es ganz viele Beamte. Man rechnet etwa mit 1600 neuen Steuerbeamten, die nur alleine dafür da sind, diese neuen Steuererklärungen mit den alten natürlich zu kontrollieren, zu prüfen. Also das gibt einen riesen Mehraufwand für die Kantone. Also wenn man das runterrechnet, wird das für Zürich etwa 250, 280 neue Steuerbeamte geben. Also das bezahlt dann der Steuerzahler. Darum sagen auch die Kantone, nein, macht das auf keinen Fall. Dieses gibt einen riesen Bürokratieaufwand, ohne dass das einen Mehrwert gibt. Es hat ja eine Berechnung gegeben, dass ja nur ganz wenige Frauen überhaupt mehr arbeiten würden mit der Individualbesteuerung. Also das gibt ein Bürokratiemonster, das kostet die Kantone viel, der Steuerzahler kostet es viel. Die Kantone müssten ihre Steuersysteme darauf anpassen. Also das gibt einen riesen, wir sagen den Rattenschwanz. Was hinten rauskommt, ist einfach eben ein Bürokratiemonster.
Jetzt haben Sie es angesprochen, auch die Kantone sind da dagegen. Das ist interessant, weil sie unmittelbar auch betroffen wären, wie Sie das geschildert haben. Nun ist es aber auch historisch spannend. Die Schweiz kennt das sogenannte Kantonsreferendum seit 1874 und es ist erst das zweite Mal in der Geschichte dieser schweizerischen Referendumsdemokratie, dass die Kantone überhaupt ein Kantonsreferendum ergriffen haben. Also scheint das doch darauf hinzudeuten, dass es hier sehr ernst ist, dass die Kantone ganz selten eben jetzt zu diesem Instrument gegriffen haben.
Ja, also als die Kantone angefragt wurden über Individualbesteuerung, haben ja 21 Kantone kategorisch die Individualbesteuerung abgelehnt. Das hat den Grund, weil sie natürlich eben 17 Kantone haben bereits umgestellt auf ein familienfreundliches Modell, heiratsfreundliches Modell, zum Beispiel das Splitting-Modell. Die müssten jetzt eigentlich wieder all ihre Systeme anpassen und wieder alles über den Haufen schmeißen. Darum haben die Kantone erstens mal gesagt, hey, wir haben euer Problem, das ihr vernachlässigt, das haben wir längstens gelöst, passt euch wenigstens uns an. Und darum haben sie das Kantonsreferendum genommen. Und das andere ist, es ist natürlich ein direkter Eingriff auf den Föderalismus. Also die Steuern ist Kantonshoheit. Und hier kommt der Bund und stülpt jetzt einfach ihr Modell über die Kantone. Darum haben sich die Kantone natürlich gewehrt. Denn die Kantone müssten für den Bund die Steuern eintreiben.
Ein weiteres Thema, das haben Sie ganz kurz angeschnitten, ist, dass die Befürworter dieser Individualbesteuerung auch sagen, damit könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Es würden viel mehr Frauen mit dieser Individualbesteuerung in den Arbeitsprozess einsteigen. Nun wurde das aber auch untersucht. Offenbar sind da die Effekte doch nicht so groß. Wie stellt sich da die Sachlage dar in diesem Themenbereich?
Ja, das ist ja der ganze Witz an der Sache. Man hängte das Ganze auf, immer, dass man die Frauen mehr zur Arbeit motivieren wolle. Am Schluss hat die Verwaltung ausgerechnet, wenn es hochkommt, würden 4% aller Frauen im arbeitstätigen Alter einen Tag in der Woche mehr arbeiten. Also das ist ein totaler Witz. Wenn man jetzt so eine teure Umstellung macht, eine komplizierte, wo man wirklich die Leute bemüht, je eine Steuererklärung auszufüllen. Und am Schluss gehen gar nicht die Leute mehr zur Arbeit. Im Gegenteil, der Schuss wird hinten rausgehen, denn das Problem wird sein, dass die Leute ihr Arbeitspensum möglichst optimieren, also reduzieren. Und am Schluss haben wir weniger Arbeitsstunden, die dann über die Individualbesteuerung abgerechnet werden, als mehr. Also es gehen nicht mehr Frauen zur Arbeit.
Interessant ist auch, dass die politischen Lager da ja nicht wie sonst also ganz klar gegenüberstehen. Prominente Linke haben sich gegen die Individualbesteuerung ausgesprochen. Eine sehr prominente Stimme dabei war Serge Gaillard, das ist ein ehemaliger Gewerkschaftsökonome, der Karriere gemacht hat beim Bund, unter anderem als Direktor der eidgenössischen Finanzverwaltung. Er hat sich sehr kritisch in Zeitungsinterviews gegen die Individualbesteuerung geäußert. Welche Argumente bringt er denn vor?
Ja gut, er ist der Einzige, der wirklich den Durchblick hat bei der linken Seite, der eben wahrscheinlich nicht so ideologisch unterwegs ist, der eben genau sieht, dass das Potenzial gleich null ist von Leuten, die mehr zur Arbeit gehen und dass es eben gerade den Mittelstand, die Familien massiv abstrafen würde. Und ich denke, das ist er. Er sieht natürlich, dass das eine absolut unsoziale Vorlage ist, ein direkter Angriff auf die Familien, auf die niederen Einkommen ist. Und darum ist er natürlich dagegen. Und im anderen Zug hat er die Erfahrung mit den Kantonen und weiß ganz genau, dass das eben die Kantone extrem viel kostet, dass es nicht höhere Steuereinnahmen gibt, sondern tiefere Steuereinnahmen. Dafür müssen die Ausfälle natürlich der Mittelstand nachher bezahlen. Da hat er natürlich mit seinen Erfahrungen als Steuerchef hat er natürlich dies schnell durchschaut, dieses Spiel.
Es ist die Gegnerallianz ja sehr breit und bunt. Wir haben es erwähnt, da sind einzelne prominente Linke wie Serge Gaillard, da ist die SVP, der Sie angehören, da ist die Mitte-Partei, da ist der Gewerbeverband, der Bauernverband, aber auch Organisationen von Alleinerziehenden. Wie läuft das so? Das ist wirklich eine sehr bunte Allianz, nicht jetzt vielleicht wie sonst, dass man klar sagen kann, ja, das ist ein eindeutig bürgerliches Lager oder ein rechtes Lager. Wie läuft da auch die Kampagnenarbeit zwischen diesen verschiedenen Akteuren?
Ja, das zeigt eigentlich sehr gut diese breite Vielfalt, dass es eben hier um die Sache geht, dass genau die, die sich jetzt dafür einsetzen, massiv betroffen werden. Schauen wir mal den Bauernverband an. Also wer ein bisschen dahinter schaut, wie ein Bauernbetrieb funktioniert, dann merkt man, das geht nicht mit einer Individualbesteuerung. Das heißt, jedes Jahr müsste das Ehepaar zusammensitzen und den Hof irgendwie aufteilen. Man schafft ja dann auch eigentlich innerhalb von einer Ehe eine Ungleichbehandlung. Also es gibt dann vielleicht den reichen Bauern, der von der Familie her den Bauernhof bekommen hat, geerbt hat, und die arme Frau, die nichts hat, oder? Diese Ungleichbehandlung schafft man dann. Aber diese Allianz, die sich da gebildet hat, die kommt aus reiner Betroffenheit auch. Also jeder merkt von ihren Leuten her, das ist eine große Benachteiligung für sie. Und darum, wir arbeiten sehr gut zusammen. Auch mit der Mitte ist es eine sehr konstruktive Kampagne, die wir miteinander führen. Denn die Mitte hat ja auch ihre Initiative mit dem Splitting. Das darum ist eben wichtig, wenn wir das jetzt ablehnen können, die Individualbesteuerung, da muss jetzt ein Nein kommen, damit es der Weg öffnet für die Initiative der Mitte, wo die Kantone mit einbezogen werden müssen, dass wir das beste Modell nachher in der Kommission, also im Parlament, ausarbeiten können. Also die Bevölkerung kann über das Splitting im Herbst oder im nächsten Frühling darüber abstimmen. Darum ist die Betroffenheit sehr groß in den verschiedenen Arbeitsbereichen, also beim Bauernverband, beim Gewerbeverband, und zusammen arbeiten wir sehr gut.
Der Eindruck, der jetzt entstanden ist, ist so, dass man zuerst das Gefühl gehabt hat, in der Bevölkerung, das zeigt auch Umfragen, gibt es eine große Zustimmung für diese Vorlage. Denn wenn man das kurz hört, ja, wer ist schon für eine Heiratsstrafe? Die wollen ja alle irgendwie abschaffen, wo sie überhaupt noch besteht. Jetzt zeigt sich aber, je mehr man über diese Vorlage weiß, desto kritischer beurteilt man sie. Wie beurteilen Sie diese Tendenz? Wird das noch reichen bis zur Abstimmung am 8. März, damit das Nein-Lager da obsiegt?
Ja, also es ist natürlich den Befürwortern vom Anfang an gelungen, das zu verknüpfen, Individualbesteuerung gleich Heiratsstrafe abschaffen. Und hier haben wir natürlich viel Arbeit geleistet, jetzt um aufzuklären, dass das einen Trugschluss ist, dass es nicht stimmt, dass es nur einseitig so wäre, aber dass man natürlich viel, viel mehr Ungerechtigkeiten schafft und neue Steuerungerechtigkeiten mit dem wieder ins Feld führt. Und hier haben wir probiert aufzuzeigen, wie viele von den Leuten betroffen wären. Es wären auch natürlich die pensionierten Leute wären massiv auch betroffen. Nebst den mühsamen 2 Steuererklärungen ausfüllen werden, müssten sie auch mehr Steuern bezahlen. Also eben, wenn man genauer hinschaut, und das wollten ja die Befürworter nie, sie wollten ja nie Zahlen bringen, sie wollten nie genau zeigen, wer wirklich betroffen ist. Hier versuchen wir, das aufzuzeigen, sachlich, dass die Leute sehen, sie sind am Schluss eigentlich die Beschissenen von dieser Individualbesteuerung.
Weiten wir doch noch ein bisschen den Blick jetzt, wenn wir das größere Steuerumfeld anschauen, dann können wir sagen, dass die Schweiz immer noch vergleichbar tiefe Steuern hat im Vergleich zum Ausland, auch zu den Nachbarstaaten, zu den EU-Staaten ringsherum. Doch auch in der Schweiz steigt der Druck. Zur Diskussion steht zum Beispiel eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für alles Mögliche, für Sicherheitsausgaben, für die Armee, für die AHV und so weiter. Drängt sich da der Eindruck auf, dass auch die sparsamen Schweizer über ihre Verhältnisse leben?
Also ich denke, wenn wir das mal zusammenrechnen würden, was eigentlich die Lebenshaltungskosten der Schweizer effektiv sie kostet, also mit den Krankenkassen, mit den Versicherungen, mit all dem, was sie jeden Monat bezahlen, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber es ist bequem, wenn man die Vollkaskoversicherung hat, das ist ein bisschen ein Gesellschaftsproblem. Jetzt ist das Gesellschaftsproblem auch in der Politik angekommen, dass man das Gefühl hat, man kann alles noch weiter ausweiten, indem dass man alles über die Mehrwertsteuer dann regelt, also nicht nur die Armeeausgaben erhöhen, man möchte die 13. AHV natürlich noch erhöhen und über die Mehrwertsteuer abrechnen. Aber am Schluss geht es immer darum, dass der Bürger sich bewusst ist, das bezahlt er alles selber, also er spart kein bisschen, im Gegenteil, er bezahlt das über höhere Steuern und auch über solche versteckte Steuern, wie jetzt auch über diese Individualbesteuerung.
Es gibt ja noch einige Unentschlossene, wenn man so die Umfrageresultate anschaut. Was würden Sie diesen Unentschlossenen sagen, kurz zusammengefasst, damit sie am 8. März von einem Nein überzeugen könnten?
Ich würde sagen, sagen Sie unbedingt jetzt Nein zur Individualbesteuerung, denn sie schafft neue Ungerechtigkeiten. Sie schafft eine teure Steuer, die der Mittelstand bezahlen muss. Die Heiratsstrafe, die muss dringendst weg. Die können wir mit dem Splitting-Modell machen, die in der Pipeline ist. Darum jetzt unbedingt Nein, damit wir eine faire Steuer bringen können in einem Jahr.
Damit sind wir am Schluss dieses Gesprächs angelangt. Ich habe mich unterhalten mit Monika Rüecker. Sie ist Nationalrätin der Schweizerischen Volkspartei aus dem Kanton Obwalden und federführend in der Kampagne gegen die Individualbesteuerung, über die die Schweizer am 8. März abstimmen. Frau Rüecker, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ganz herzlichen Dank, Herr Gut.